Wer macht denn sowas? Der Podcast für handwerkliche Ausbildungsberufe in der Oberlausitz. Präsentiert vom soziokulturellen Zentrum Raprika, unterstützt vom Europäischen Sozialfonds und dem Tonlabor Görlitz e.V.
Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr dritten Folge des Podcasts Wer macht denn sowas? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns auf unserer Reise zu den Handwerksberufen der Oberlausitz begleitet. Ich habe heute Da an meiner Seite.
Hallo. Ja, heute befinden wir uns beim Herrn Hesse vom Bosch Car Service in Görlitz. Von mir auch nochmal ein herzliches Hallo und Willkommen. Und ja, wir fangen, glaube ich, direkt einfach mit den Fragen an.
Genau. Herr Hesse, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben den Betrieb hier von Ihrem Vater übernommen.
Ja.
Wann war das und hat Ihr Vater das gegründet damals? Erzählen Sie mal die Geschichte so ein bisschen von...
Also das Unternehmen ist von meinem Vater gegründet worden zum 2. Mai 1959. Da waren wir damals noch auf der Jakobstraße, war ein recht kleiner Handwerksbetrieb. Und mein Vater hat das über 20 Jahre gemacht und kontinuierlich ausgebaut. Dann habe ich übernommen im 1. Januar 1981. Habe dann auf der Jakobstraße um- und ausgebaut. Da war alles ja noch volkseigen. Dann kam aber die Wende und dann wurde das Eigentum an den ehemaligen Besitzer zurückgeführt. Und wir mussten dort das Feld räumen. Und da bot die Gemeinde hier, die Gemeinde Schöpstal, bot dieses Gewerbegebiet an. Die haben das damals neu erschlossen und zu einem sehr vernünftigen Preis und auch sehr ordentlich aufbereitet, alle Medien, alles zugeführt und Planie gemacht. Und da haben wir uns entschlossen, neu zu bauen. Und dann war das 1993. Zum 1. April sind wir dann hier rausgezogen. Wir sind also jetzt schon eine ganze Weile hier draußen vor Ort und ich bin dankbar, dass die Kundschaft das auch angenommen hat, weil der Standort war ja zuerst recht weit aus der Stadt raus und die Busverbindungen waren nie ganz so toll in den ersten Jahren. Auch die Straßenführung ist ja nie so schön gewesen, weil man musste ja immer hier durch das Tunnel durchfahren. Jetzt gibt es ja die Umgehungsstraße. Aber trotzdem hat die Masse der Leute also als Kundschaft stabil zu uns gehalten und wir haben uns eben hier draußen etabliert und ich denke, wir sind schon jetzt mit über 60 Jahren Firma in Görlitz eine Institution, wenn man so will. Wir machen alle Fahrzeugtypen, wir schrecken also vor nichts zurück. Mechanik, Elektrik, Elektronik, das sind so die Bausteine, auf die wir uns stützen oder auf die unsere Arbeit hauptsächlich beruht. Speziell die Elektronik ist unser Hauptaugenmerk, weil wir sind von Hause aus ja gelernte Elektriker, haben uns natürlich dann auch mit der Elektronik eher und tiefer befasst als die Mechaniker, die jetzt zu den Kfz-Mechatronikern aufrücken. Und deswegen sind wir auch, was die Prüftechnik anbetrifft, vielleicht hier im weitesten Kreis eine der bestaufgestelltesten Werkstätten. Wir haben also alleine drei Diagnosegeräte, um alle Fahrzeugtypen diagnosemäßig erfassen zu können. Wir haben sehr viel Hintergrundinformationen in Form von Software oder technische Infos, Schaltpläne, Bilder für Montagen, Demontagen, wo andere ja, Autohäuser natürlich, ihrer Marke geschuldet, sich speziell nur auf ihre Marke beziehen und da auch ihre entsprechenden Informationen haben und auch ihr Diagnose-Equipment. Aber wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, alles zu tun. Und deswegen müssen wir also mit sehr viel mehr Informationen haben als andere Werkstätten. Aber auf der anderen Seite macht das natürlich diesen Beruf besonders interessant. Das sind also jeden Tag ist es schon eine Herausforderung, zum Beispiel von dem Mercedes-Benz auf den Hyundai überzuspringen oder zwischen dem Golf und dem Opel sind eben doch große Unterschiede in Mechanik, Elektrik und Elektronik, sodass also derjenige, der diesen Auftrag entgegennimmt, einfach auch schnell umspringen muss und mit der Situation sich zurechtfinden muss.
Ja, danke für den ersten Einblick. Darf ich fragen, wurden Sie damals von Ihrem Vater ausgebildet?
Ja, das war aber eine Situation, die, ich sag mal, auf der einen Seite ungewollt war, aber auf der anderen Seite doch am Ende recht glücklich war. Zu Zeiten der DDR durften in einem Handwerksbetrieb nur 10 Leute arbeiten. Ansonsten wurde dieser Betrieb entweder teilverstaatlicht oder musste in der Genossenschaft beitreten. Und die Ausbildungsplätze waren wie alles reglementiert, das heißt also, es war geplant. Und als ich soweit war, 1970, um einen Beruf zu lernen, dann war in dieser Branche also kein Lehrverhältnis mehr frei von der Handwerkskammer her. Mein Vater hat sich aber dann stark gemacht und hat gesagt, gut, also wenn wir den Jungen nirgends unterbringen können in einem fremden Betrieb, was ja immer wünschenswert ist, dann bilden wir den selber aus. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich im väterlichen Betrieb den Beruf erlernt habe. Und ich habe es an für sich nie bereut, weil mein Altgeselle hat immer gesagt, du bist der Sohn vom Chef, du musst härter arbeiten als die anderen, du musst länger da sein als die anderen, du musst Vorbild sein. Und das hat mich immer wieder auch angetrieben und habe natürlich schon über die Erbfolge, sage ich mal, auch eine gewisse Leidenschaft für den Beruf natürlich mitgebracht. Und es hat gut funktioniert.
Ich fand das gerade sehr interessant, dass Sie Ihren beruflichen Werdegang so skizziert haben und uns auch dargelegt haben. Aber was war denn eigentlich so Ihr Berufswunsch als Kind? Haben Sie Autos schon immer so fasziniert oder war das erst was anderes?
Wissen Sie, wenn man in so einer Handwerkerfamilie groß wird, so wie das bei mir der Fall war, und der Vater hat, wie man im Handwerksjargon sagt, eine Bude, dann ist man als Kind in diese Bude integriert, ob man will oder nie. Und in den allerseltensten Fällen spalten sich Kinder dann so ab, dass sie sagen, ich muss extrem was anderes tun, weil sie von Kindheit auf mit diesem Handwerksbetrieb mitwachsen, groß werden. Da werden handwerkliche Arbeiten ausgeführt, in Wartung oder Modernisierung. Da ist man als Kind immer dabei und das prägt. Und da hat man an für sich, also ich kenne nur wenige Jungs, die dann nie in diese Fußstapfen getreten sind. Und so hat sich das entwickelt. Also für mich als Kind stand irgendwas anderes nie zur Diskussion, weil ich eben durch diesen Mitwachsen der Firma als Kind eben auch integriert war. Ja.
Können Sie sich noch an den ersten Auftrag erinnern, den Sie selbst bearbeiten durften?
Als Lehrling meinen Sie, was ich als erste Arbeit alleine machen durfte? Ja, ey, so richtig erinnern kann ich mich nie, aber so die ersten Schritte waren ja, die Fahrzeuge zu DDR-Zeiten waren ja einfacher, auch von der Technik her. Und da war mal so ein Wechsel eines Blinkerschalters beim Trabant oder das Auswechseln eines Lichtschalters, das war schon für einen Lehrling eine angemessene Arbeit. Sind also nur wenige Handgriffe, die heute, naja, da würde niemand mehr drüber sprechen, sage ich mal so. Aber das war damals, so fing das an. Ja.
Sie haben ja auch schon vorhin gesagt, dass der Beruf jetzt gar nicht mehr so mechaniklastig ist, sondern viel Elektrotechnik und Elektronik. Hat sich wahrscheinlich verändert über die Jahrzehnte?
Ja, Autos haben sich sehr verändert. Autos sind also viel mehr gespickt mit Elektrik, Elektronik, wo früher, wenn Sie mal so ein altes Auto sehen, die Mechanik vielleicht im Vordergrund stand, schon alleine im Motormanagement oder Getriebe oder Fahrwerk. Dort sind überall elektrische oder elektronische Komponenten eingeflossen, also ohne Diagnosetechnik und ohne würde es also in Instandsetzungen nie funktionieren. Das muss man also eigentlich richtig von der Pike auf lernen. Das ist mit dem, was ich damals 1970, 72 gelernt habe, das also nur noch fast nichts zu tun, sage ich mal. Es ist nur noch Grundlage damals gewesen. Ne? Aber die Grundlagen, das muss ich immer wieder sagen und das versuche ich dann immer im ersten Lehrgespräch oder im ersten Gespräch zur Bewerbung darzulegen. Die Grundlagen bleiben immer dieselben. Stromspannung, Widerstand, waren vor 100 Jahren genau so fest umrissene Größen, physikalische Größen, wie sie heute noch gültig sind. Daran hat sich nichts geändert und diese Grundlagen muss also der Azubi mitbringen, wenn er diesen Beruf erlernen will. Deswegen achten wir bei Azubis immer darauf, dass diese sogenannten naturwissenschaftlichen Fächer also mit einer recht guten Note auf ihrem Zeugnis stehen. Das beweist doch, dass er vielleicht gerade in diesen Fächern gutes Wissen mitbringt.
Die Technologie in Autos hat sich ja über die letzten Jahrzehnte sehr stark gewandelt und damit auch die Herausforderungen, die in diesem Beruf anstehen. Was würden Sie denn sagen, ist aktuell die größte Herausforderung für jemanden, der in diesem Berufsfeld tätig ist?
Also wer zukünftig in diesen Beruf einsteigt, wird sich zumindest für seine nächsten Jahre nach der Ausbildung ganz besonders intensiv mit dem E-Mobil befassen müssen. Also die elektrischen Fahrzeuge sind im Kommen. Dort gibt es also ganz andere Reparaturansätze. Dort werden ganz andere Dinge benötigt und sind ganz andere Technologien, die, ich sag mal, mit dem herkömmlichen Verbrennungsmotor oder mit der Elektronik eines Verbrennungsmotors oder mit der Steuerung wenig zu tun haben. Das ist also, muss man grundsätzlich umdenken und muss dort also ein neues, da eröffnet sich ein neues Feld. Und diejenigen, die also heute in diesen Beruf einsteigen, werden auf der einen Seite natürlich noch viel mit Verbrennungsmotoren zu tun haben. Die werden ja nie unbedingt gleich vom Markt verschwinden. Aber die Zukunft gehört, so sehe ich das jedenfalls aus der Entwicklung her, dem E-Mobil oder was dann noch so kommen könnte.
Sind Sie froh darüber, dass Ihr Beruf zu einer Zeit, also dass Sie Ihren Beruf zu einer Zeit ergriffen haben, wo das noch viel Verbrennungsmotoren waren und sehr viel Handarbeit? Oder würden Sie eigentlich wünschen oder finden Sie es eigentlich auch spannend, in die heutige Zeit jetzt so reinzurutschen in den Beruf?
Also ich sag mal, die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren liegen mir schon sehr am Herzen. Und die haben sich ja auch weiterentwickelt. Das ist ja jetzt wir sind also, was Verbrennungsmotoren anbetrifft, ich denke mal, am Ende der Perfektionskette angekommen. Dort kann man also nicht mehr so sehr viel tun, um das zu optimieren. Das ist jetzt ausgereizt, die Technik. Und das habe ich ja über meine Jahre mitgetragen oder miterlebt. Und deswegen habe ich immer eine Leidenschaft für Verbrennungsmotoren. Also ich bin mit den E-Mobilen, ich sag mal, nur sehr wenig in Berührung gekommen bis jetzt. Und werde wahrscheinlich auch aufgrund meines Alters dort keine nennenswerten neuen Erkenntnisse für mich persönlich sammeln. Und für mich bleiben die Verbrenner die Nummer eins, bis ich irgendwann mal aus dem Beruf ausscheide.
Ja. Wie lange ist es noch, bis Sie aus dem Beruf ausscheiden?
Ich denke mal, noch 2-3 Jahre werde ich da sein. Ich will noch, jetzt im August kriegen wir noch mal einen Lehrling. Das wird augenscheinlich der letzte Lehrling sein, den wir ausbilden. Aber dann will ich auch langsam sehen, dass ich meine Rente genießen kann.
Ja. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie, seitdem Sie den Meister gemacht haben, eigentlich jedes Jahr Azubis hatten.
Ja.
Es war also nie ein Problem, auch Auszubildende zu finden, auch hier in der Region?
Nein, also wir haben immer Auszubildende gefunden. Wir haben auch immer Jungs gehabt, die mit Leidenschaft dabei waren. Es gab natürlich auch Jungs, die dann gesagt haben, nee, ich mach das dann doch nie, ich habe mir was anderes unter dem Beruf vorgestellt. Weil das, was man in einem vielleicht Schülerpraktikum hier in der Werkstatt zu sehen oder zu fühlen kriegt, ist nie dasselbe, als wenn man diesen Beruf erlernen muss und jeden Tag damit konfrontiert wird. Und da wandeln sich manchmal auch die Bilder von dem Traumberuf in nüchterne Realitäten. Aber in der Masse sind es also immer Jungs gewesen, die dafür Interesse hatten, die schon am Moped geschraubt haben zu Hause oder wo der Vater dabei war. Also das sind alles Vorgeschädigte gewesen, sage ich mal. Und die meisten sind doch im Beruf geblieben.
Was mich interessieren würde, ist, wie sieht so ein klassischer Arbeitstag für Sie aus? Also was erwartet Sie, wenn Sie morgens aufstehen? Was ist dann das Erste, was passiert?
Tja, Wissen Sie, wenn wir hier früh anfangen, hat das immer so eine Art Überraschungseffekt. Erstens kann man nie wissen, was bringt der Tag, welche Probleme werden dir auf den Tisch gelegt bzw. auf den Hof gestellt. Und gerade so Instandsetzungsarbeiten, wie wir sie tun, vor allem viele im Diagnosebereich, lassen sich schlecht planen. Sie können also nie sagen, ich habe jetzt einen Fehler in der Elektronik und ich bin in 20 Minuten damit durch. Das kann durchaus sein, dass Sie da mal einen halben Tag damit verbringen, den Fehler zu finden. Aber es kann auch sein, Sie greifen mit dem Sack Erfahrung, den Sie im Laufe der Jahre gesammelt haben, irgendwo mit der Hand hin und sagen, ich habe hier den Fehler, weil das hat mir schon mal, ist mir schon mal passiert oder da gibt es eine technische Serviceinformation dazu. Und deswegen ist ja der Tag früh, wir sind immer recht offen und sagen, ja, wir planen natürlich Fahrzeuge ein. Die Leute melden sich ja auch an, wenn sie jetzt Probleme haben, dann wissen wir in etwa, was kommt. Aber es kommt immer zwischendurch auch noch genügend anderes, wo man sagt, müssen wir mal hingucken oder müssen wir mal eine Diagnose schnell machen, dass wir dann zu einem weiteren Termin kommen oder sowas. Ne? Aber man kann jetzt keinen festen Ablaufplan, kann man nie festlegen. Das muss man einfach auf sich zukommen lassen, früh.
Und diese Balance zwischen Privatleben und Arbeitsleben, wie ist die in dem Beruf? Wird sich da die Waage gehalten oder überwiegt eine Seite?
Also speziell für mich schwierig, muss ich sagen. Ich bin vielleicht doch dadurch, dass ich als Inhaber auch Verantwortung habe oder als Besitzer des Ladens erhöhte Verantwortung trage, bin ich also so verbunden mit der Firma, dass ich also die Freizeit eher hinten anstelle. Aber die Kollegen und Mechaniker, die hier arbeiten, die haben also eine regelmäßige Arbeitszeit, gibt es gar keine Frage. Und natürlich wird mal ein bisschen hin und her geschoben, wenn es jetzt unbedingt notwendig ist oder wenn dem Kunden entgegengekommen werden muss, der sagt, ich möchte gern noch heute Abend das Auto fertig haben, dann machen wir das schon. Aber im Großen und Ganzen ist also für den normalen Mechaniker oder für den normalen Mitarbeiter ein ganz normaler Arbeitstag, wo sich Arbeit und Freizeit die Balance halten.
Lass uns mal zu dem Teil der Ausbildung kommen. Wie sieht denn die Ausbildung aus? Wie lange geht die? Wie ist der Anteil auch zwischen Praxis und Berufsschule?
Die Ausbildungszeit beträgt 3,5 Jahre in diesem Beruf. Das erste Jahr wird Unterricht gemacht in der kommunalen Berufsschule im Ort, also hier auf der Osiecki-Straße hier in Görlitz. Das zweite Jahr geht es dann entweder nach Zittau oder nach Dresden, je nachdem. Die Schulen bewerben sich dann auch um die Lehrlinge. Und dann gibt es noch die sogenannten überbetrieblichen Lehrgänge, die jeder Schüler pflichtmäßig belegen muss. Die werden dann im Haus des Kfz-Handwerks in Dresden durchgeführt. Das sind dann Wochen- oder 14-tägige Lehrgänge, wo der Schüler auch internatsmäßig untergebracht ist. Und dort gibt es also dann einen richtigen Blockunterricht, wie jeden Tag heute der Schüler vielleicht noch in die Schule geht. Ne? Mhm. Und da werden dann also die speziellen Kenntnisse vermittelt, die man jetzt in der allgemeinen Ausbildung nur erstmal streift und sagt, ja, das gibt es, so sieht's aus. Dort werden dann die Kenntnisse intensiviert und werden dann nochmal im Detail, werden Probleme dort zerlegt. Das ist wie diese überbetrieblichen Lehrgänge. Mhm. Und wer gut ist, der kann nach 3 Jahren einen Antrag stellen auf vorzeitige Prüfung. Also wer den Beruf, die Berufsausbildung mit gut abschließt oder voraussichtlich mit gut abschließt, der kann einen Antrag stellen, dass er nach 3 Jahren den Facharbeiterbrief machen kann. Und den muss er dann hier vor Ort bei der Facharbeiterprüfungskommission ablegen. Und da hat die Innung die Hand drauf.
Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass bei den Lehrlingen oder bei den Bewerbern auf die naturwissenschaftlichen Noten geschaut wird. Was sind denn die anderen Fähigkeiten, die man mitbringen muss, um in diesem Beruf hier Erfolg zu haben?
Tja, außer den, sage ich mal, theoretischen Grundlagen, muss man natürlich eine gewisse Portion Leidenschaft mitbringen für diese Art Arbeit. Man muss vielleicht, ich sag mal, zumindest vom Grunde her in sich ein disziplinierter Mensch sein. Man muss auch achtsam sein, weil wir arbeiten ja mit teilweise gefährlichen Werkzeugen, wo man sich also auch richtig wehtun kann, wenn man nie aufpasst. Und ansonsten freundliches, offenes Wesen, wie man es an für sich von jedem jungen Mann erwartet, der in seine Zukunft startet und sagt, jetzt stecke ich mal die Nase hier rein, mal sehen, was der Wind mir reintreibt. Ne? Ja. Aber ansonsten gibt es keine jetzt speziellen Dinge, die, wo ich sage, also außerdem, was die Schule ihm beigebracht hat, muss er mitbringen. Eine Portion Leidenschaft für diesen Beruf, das ist vielleicht die zweite Säule, die da sein sollte.
Sie haben jetzt gesagt, dass Sie wahrscheinlich mit dem letzten Auszubildenden starten werden, jetzt in die neue Saison, nenne ich es mal.
Ja.
Wie sieht es danach aus? Fällt dann ein Ausbildungsplatz hier in der Region weg in dem Bereich?
Tja, das kommt ja darauf an, wie die Firma übernommen oder übergeben wird. Findet sich jemand, der die Firma so weiterführt in dem Sinn? Wir arbeiten ja jetzt an verschiedenen, mit verschiedenen Interessenten haben wir ja schon Kontakt aufgenommen. Dann wird das auch weiter ein Ausbildungsbetrieb bleiben, weil dann wird ja das Format oder die Art der Firma nie verändert. Aber wenn sich jetzt jemand findet, der beispielhaft, ich sag's mal krass, nur an der Immobilie interessiert ist, kann das durchaus sein, dass die Firma dann nicht mehr existent ist. Und dann ist natürlich auch der Ausbildungsplatz nicht mehr existent, ne? Aber wir gehen immer davon aus, dass man so ein langjähriges, traditionelles Unternehmen in Hände geben kann, die das so weiterführen.
Ist das ein Beruf, also Sie haben vorhin schon mal im Vorgespräch das als Männerdomäne bezeichnet, ist das ein Beruf, der auch mehr für Jungs geeignet ist oder woher kommt das?
Also ich denke mal, zu über 90% sind es Jungs, die sich dafür interessieren. Wir haben auch Mädchen da gehabt, wir haben auch erst im letzten Jahr haben wir eine junge Frau aus dem Territorium um Bautzen rum, haben wir hier zur Ausbildung gehabt. Die hat ihren Facharbeiterbrief hier zu Ende gemacht. Die hatte schon mal irgendwo angesetzt und war dort aber nie weitergekommen. Aber das ist eher selten, weil in dem Beruf muss man auch eine gewisse körperliche Kraft mitbringen, eine Konstitution. Also wir haben auch manchmal so Schraubverbindungen, die mit Technik nie gelöst werden, sondern mit Hand. Und da muss man schon mal ein bisschen dran drehen können, wie wir so salopp sagen. Und da ist es oftmals so, dass Mädchen das einfach dann auch von der Kraft her nie bringen oder nie können. Das ist nichts Negatives, das ist so von der Natur der Dinge eben so. Und deswegen ein Mechanikerberuf, da sind Mädchen eher selten. Aber wenn die Diagnosetechnik weiter vorangeht in diesem Beruf, dass also, ich sag mal, irgendwann sich vielleicht der Beruf wieder spaltet in Diagnose und reine Mechanik, dann kann es natürlich sein, dass dort wieder mehr weibliches Personal zur Ausbildung kommt.
Mhm. Ja, spannender Zukunftsblick.
Ja.
Ich frage mich, wenn Sie seit mehreren Jahrzehnten jedes Jahr ausbilden, ist Ihr Unternehmen dann automatisch immer mehr gewachsen oder wie steht es um die Übernahmemöglichkeiten nach Ausbildung?
Also wir haben viele Lehrlinge in der ersten Zeit behalten nach der Ausbildung. Viele haben ihre Zukunftschance auch wahrgenommen und sind woanders hingegangen, wie es früher war. Die Handwerksgesellen sind ja dann meistens früher, sagt man, auf die Rolle gegangen. Ne? Die sind dann in die Fremde gewandert, um vielleicht noch woanders was anderes kennenzulernen oder gelehrt zu kriegen. Und das ist immer ganz interessant. Und das haben auch viele Jungs gemacht. Und wir hatten natürlich auch eine Menge Jungs dabei, die aus väterlichem Hause oder aus elterlichem Hause vorbelastet waren. Ich denke ja da zum Beispiel an Robert Weiner von Mitsubishi hier in Ludwigsdorf. Der Robert hat also auch bei uns gelernt. Oder der Friedrich Neu von der Brandschutztechnik in Görlitz. Die sind dann in die elterlichen Betriebe natürlich zurückgekehrt, weil die haben ja an und für sich nur diese Ausbildung gebraucht, um dort anzufangen oder Fuß zu fassen. Ne? Mhm. Aber im Großen und Ganzen haben wir den Staffelstab also immer mitgegeben. Die erste Zeit braucht man, um was zu suchen. Und dann sind die Vöglein aus dem Nest geflogen, wie wir es alle ja mal gemacht haben. Ne?
Ich habe da noch mal eine Frage, die mich irgendwie brennend interessiert, seitdem ich hier angekommen bin. Was ist eigentlich Ihr Lieblingsauto?
Ich habe kein Lieblingsauto. Kann ich nie sagen. Also, ich könnte jetzt nie sagen, ich hätte für einen besonderen Typ eine besondere Leidenschaft. Also, Auto muss schön sein. Auto muss von der Technik her sehr schön sein. Also, durchdachte Technik. Und mittlerweile gibt es kaum einen Autotyp, wo Sie sagen, Sie könnten sagen, das ist schlechte Technik und das ist gute Technik. Das ist heute nicht mehr so. Also Sie können verschiedene Marken nebeneinander stellen. Sie werden bei jeder Marke eine gewisse dünne Stelle finden. Aber im Großen und Ganzen sind die Techniken dort überall allgemein so ausgereizt, dass sie ebenbürtig sind. Natürlich, vom Preis her kann man natürlich dort auch noch Abstriche machen. Also ein hochwertiges Auto mit viel Eleganz und viel Technik kostet natürlich dann auch eine Mark mehr, wie das einfache Auto, was man alltäglich vielleicht für den Weg auf Arbeit hin und her braucht. Aber wenn Sie speziell sagen, das ist ein Auto, wofür ich eine Leidenschaft hätte, nee, das kann ich nie sagen.
Fahren Sie privat eher einen Bastlerwagen, wo Sie halt viel Hand anlegen dürfen noch und können und basteln wollen, oder muss er einfach funktionieren?
Ich fahre jeden Tag 5 Kilometer hierher und 5 Kilometer nach Hause und vielleicht zwischendurch mal irgendwas besorgen. Aber ich fahre stolzerweise Ford Fiesta. Und das genügt. Für den Alltag ist das ausreichend. Wissen Sie? Ich muss jetzt, es wäre auch unökonomisch, sich ein großes, schweres Auto zu kaufen. Das kann ich gar nicht nutzen. Ne? Das hat ja auch was mit Ökonomie zu tun.
Gut, ich habe gerade auf die Uhr gesehen, dass wir fast bei der halben Stunde schon wieder angelangt sind. Wir haben als letzten Block in dem Podcast immer noch mal so ein zusammengefasste W-Fragen zum Thema Ausbildungsberuf und würde Sie zuallererst fragen, wann so Bewerbungsfristen sind, was so aus Ihrer Erfahrung auch die Zeit ist, wann man sich am besten bewirbt auf den Beruf.
Also los geht's meistens Anfang des Jahres. Mit den Halbjahreszeugnissen kommen die ersten Interessenten und dann sprechen wir die ersten Bewerbungsgespräche durch. Dann kommen die Phase, wo die Lehrlinge dann ihre Zeugnisse vorlegen und dann sind ja Tendenzen schon sichtbar, wenn man sagt, also du musst dich anstrengen, du hast hier im Moment noch in Physik eine 3 oder eine 4, das muss sich nochmal verbessern und wenn er wirklich Interesse dran hat, dann sieht man, wie die Tendenz sich dorthin entwickelt oder sich nie entwickelt, ne? Und dann ist es meist so, dass es so in der Zeit, wenn dann die Abschlussprüfungen sind, dann wird es so 4 Wochen vorher, wird es akut, dann stehen da mehrere dann auf der Matte und sagen, ich habe hier eine Bewerbung abzugeben.
Sie haben vorhin nochmal erwähnt, die Ausbildung geht 3,5 Jahre, beziehungsweise kann man das auch verkürzen. Ich habe hier noch mehr aufgeschrieben, dass wir uns auch noch interessieren, wie hoch denn die Ausbildungsvergütung typischerweise in diesem Bereich ist. Die Ausbildung
habe ich jetzt vielleicht nicht ganz genau im Kopf, kann ich Ihnen aber etwa sagen. Durchschnittlich, also das erste Lehrjahr kriegt 750 Euro im Monat und das steigert sich im dritten Lehrjahr bis auf 900 oder 920. Also in dieser Spanne zwischen 750 und 900 ist die Ausbildungsvergütung. Das ist so allgemein üblich und das ist auch von der Innung so abgesegnet. Ne?
Okay, wir haben auch schon darüber gesprochen, wo die Ausbildung angeboten wird. Natürlich in den einzelnen Betrieben. Da haben Sie gesagt, in Görlitz gibt es eine Schule, in Zittau, Dresden und dann die Präsenzzeiten, die man auch noch in Dresden hat.
Ja.
Übernahmechancen allgemein hatten wir auch besprochen.
Ja.
So, dass Sie da gesagt haben, dass viele bei Ihnen im Betrieb auch noch geblieben sind.
Ja.
Und Sie aber auch überhaupt nichts dagegen haben, wenn gerade junge Menschen auch nochmal Flügge werden und noch ein bisschen was sehen von der Welt oder sie in anderen Betrieben auch noch weiterentwickeln. Genau. Und vielleicht nochmal ganz knackig zusammengefasst, für wen ist der Beruf geeignet?
Geeignet vorrangig für junge Männer oder jugendliche Männer, die eine Leidenschaft für die Technik haben, die eine Leidenschaft für den Motorsport haben, die von Hause aus, von der schulischen Bildung her, eine gute Grundlage mitbringen und, ich sag mal, diszipliniert und freundlich sind und Zuverlässigkeit. Das sind so vielleicht die 3 Säulen, die man so als menschliche Säulen betrachten sollte, die man vielleicht mitbringen soll.
Super. Ja, danke. Damit sind wir am Ende von dem Podcast. Ich möchte Ihnen aber trotzdem mal die Möglichkeit geben, wenn Sie jetzt einmal hier sitzen und das Mikrofon vor sich haben, noch etwas zu äußern, was Sie vielleicht gerne zu dem Beruf sagen wollen. Sie haben die Chance nochmal.
Was soll ich sagen? Also ich kann aus meinem Sicht der Dinge über die Jahre, kann ich also nur sagen, wenn ich ein junger Mann wäre, ich würde es wieder tun. Ich würde also wieder in diesen Beruf einsteigen. Man macht sich schmutzig. Man muss manchmal furchtbar fluchen, weil es nie funktioniert. Man muss den Kopf anstrengen und man hat manchmal auch Phasen, wo man sagt, dazu habe ich gar keine Lust. Aber im Großen und Ganzen ist es ein hochinteressanter, abwechslungsreicher Beruf.
Sehr schön. Ja, dann danke ich Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben für uns. Für euch als Zuhörerin gilt natürlich wie immer, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt mir eine E-Mail an robert@second-attempt.de.
Ich bedanke mich auch nochmal sehr herzlich für das Gespräch. Nochmal ein Ausblick, was euch jetzt erwarten wird. In der nächsten Folge besuchen wir Frau Rothe und werden dann dort mehr über den Beruf der Tischlerin erfahren. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid und bis dahin. Ciao.